Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Europa und die Existenz von Geflüchteten ist ein Thema, das uns gerade in diesen Tagen wieder mit einer neuen Dringlichkeit vor Augen geführt wird. Dabei hat sich Europa in den letzten Jahren sehr ambivalent verhalten. Zum einen Willkommenskultur, zum anderen illegale Pushbacks an der belarussischen Grenze oder auf dem Mittelmeer. Für viele ist Europa eine Festung. Und wenn es einige dann doch zu uns schaffen, verschwinden sie in der Illegalität, bis Regisseure wie Philipp Schäffner kommen und sie mit der Kamera wieder sichtbar machen. Als Schäffner eine algerische Geflüchtete traf, deren Aufenthaltsgenehmigung auslief, war für ihn klar, dass ein dokumentarischer Film über diese, wie er sagt, staatlich aufgezwungene Fiktionalisierung der Frau keinen Sinn hat. So ist sein Spielfilmprojekt Europe entstanden, das nächste Woche in unsere Kinos kommt. Schäffner hat den Film gemeinsam mit seiner Hauptdarstellerin erarbeitet, macht aus ihrem Leben mit ihr gemeinsam eine Studie der Sichtbarmachung. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und wollte, dass er uns zunächst einmal erzählt, wer denn diese Frau ist, deren Lebenslauf das Projekt selbst erst möglich gemacht hat. Wer ist Rim Ibrir?
Rim Ibrir ist eine Frau, die in Frankreich lebt, in einer Kleinstadt in Frankreich. Ursprünglich aus Algerien kommt und von Algerien nach Frankreich gegangen ist aufgrund ihrer starken Skoliose, also einer Rückenverkrümmung, die dann in Frankreich behandelt wurde. Und in dem Moment, wo eigentlich ihre Behandlung abgeschlossen ist, das heißt, sie ist nicht geheilt, aber weitere Behandlungen machen keinen Sinn und sie ist eigentlich in der Lage, sich relativ normal zu bewegen, das erste Mal, wird ihr genau in diesem Moment von staatlicher Seite, der französischen Seite, die Aufenthaltsgenehmigung entzogen, weil sie ja ihre Behandlung beendet hat. Das heißt, dieser besondere Moment des Wiedererlangens einer physischen Bewegungsfreiheit kollidiert mit einem Entzug der Freizügigkeit. Und genau aus diesem Spannungsverhältnis, mit diesem Spannungsverhältnis fängt der Film an. Und das ist auch tatsächlich die reale dokumentarische Geschichte von Rim Ibrir, die im Film Sora Hamadi spielt, eine Variation von sich selber spielt sozusagen. Wir haben Rim Ibrir kennengelernt bei unserem letzten Projekt, Havarie, ein Film, wo es um, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Europa und oder das Mittelmeer, um Leute, die übers Mittelmeer fahren, ging und haben sie über diesen Weg, dadurch, dass wir mit ihrem Mann auch gearbeitet haben, der in Algerien ist, haben wir sie kennengelernt und haben sie auch für diesen Film damals interviewt und dokumentarische Aufnahmen mit ihr gemacht. Und aus diesem Verhältnis ist dann sozusagen ein neues Projekt entstanden, nachdem der Film beendet war.
Wie stark erarbeitet man das mit ihr zusammen? Es ist ja quasi eine dokumentarische Recherche, die dann anfängt, in einem fiktionalen Raum noch etwas mehr zu werden. Also mich würde der Arbeitsprozess interessieren, wie man mit einem Menschen arbeitet, der quasi irgendwo auch sich selbst spielt.
Ja, das war sehr interessant. Das geht, glaube ich, wir haben das in der Form auch zum ersten Mal gemacht. Es gab durch diese Beschäftigung die Zusammenarbeit an dem Film Havarie, ist ein sehr starkes Vertrauensverhältnis erwachsen. Wie gesagt, wir waren vor Ort in Frankreich, wo sie lebt und haben auch da die ganze Familie, das ganze soziale Setting kennengelernt. Es entstand eine Vertrauensebene. Und als wir mit der Idee an sie herangetreten sind, einen weiteren Film zu machen, da konnten wir da auf dieser Vertrauensebene aufbauen und konnten damit auch darüber sprechen, dass wir beide, sie und ich als Regisseur, sie als Schauspielerin und das ganze Filmteam etwas tun, was wir alle eigentlich in der Form noch nie gemacht haben, nämlich in Richtung Fiktion zu gehen.
Ich finde es sehr interessant, dass man dieses Übergleiten in die Fiktion ja quasi auch miterzählt bekommt im Film. Der beginnt ja damit, dass die Hauptdarstellerin reflektiert ihr Verhältnis zur Rolle, die wir noch gar nicht sehen. Da spürt man auch noch den Dokumentarfilmer.
Ja, wir haben das extra eingebaut, weil wir den Eindruck hatten, also man muss vielleicht nochmal die Grundkonstellation erklären. Die Grundkonstellation ist ja so, dass der Film sehr stark an ihrer Biografie ausgerichtet ist und wir dann in die Fiktion gehen. Aber wir gehen nicht in die Fiktion, weil wir schon immer Spielfilme machen wollten. Es gibt ja so dieses Klischee, also die Leute, die immer Dokumentarfilme machen, die eigentlich was ganz anderes machen wollen, nämlich Spielfilme. Also das ist wirklich Quatsch in unserem Fall. Wir sind zu der Frage der Fiktion deswegen gekommen, weil Fiktion und Fiktionalisierung etwas ist, was ihren Lebenszustand ganz stark charakterisiert, weil der französische Staat zu ihr in diesem Moment, den ich vorhin geschildert habe, sagt, du darfst nicht hier sein, du existierst eigentlich gar nicht hier. Und in dem Moment entsteht eine Veränderung. In dem Moment wird der soziale Raum, den sie vorher ganz normal bespielt hat, geteilt hat mit anderen, mit Freunden, letztendlich auch mit uns, dem Filmteam, wird durch eine nicht sichtbare Grenze durchschnitten. Wir teilen wirklich nicht mehr den gleichen Raum. Es ist nicht mehr das Gleiche für sie, wie für uns in einem Café zu sitzen und die Polizei fährt vorbei. Es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Und aus diesen Überlegungen, was das eigentlich bedeutet, wenn eine Person fiktionalisiert wird und wie sie damit umgeht und auch welche Möglichkeiten sie da drin überhaupt noch hat, widerständig zu sein oder ihre eigenen Wünsche und Träume doch zu realisieren, aus diesen Überlegungen heraus sind wir dazu zu kommen, zu sagen, wenn wir das filmisch irgendwie produktiv machen wollen, wenn wir mit filmischen Mitteln nachdenken wollen, dann müssen wir uns mit Methoden der Fiktion auseinandersetzen, weil, also des fiktionalen Erzählens. Als Beispiel, wie wird in einem Spielfilm ein Gespräch dargestellt? Normalerweise durch diese Begriffe Schuss, Gegenschuss. Man sieht einmal das eine Gesicht, dann das andere Gesicht und daraus entsteht eine Dramaturgie. Und es wird nahegelegt, dass die beiden Personen sich im gleichen Raum befinden. Wenn jetzt aber wenn man ernst nimmt, dass es diesen gleichen sozialen Raum nicht mehr gibt, dann kann es diesen Schuss, Gegenschuss nicht mehr geben. Dann gibt es einfach nur noch eine Einstellung. Und zwar nicht von der Person, die rausgeschrieben ist, sondern von der anderen. Also entstehen einfach merkwürdige Brüche, die uns ungewohnt vorkommen, aber die wir für die Analyse ihrer Situation wichtig finden oder uns Anlass geben, darüber zu nachzudenken. Und so sind wir dann zu dieser Form gekommen.
Das ist ja auch dann der Grund, dass der Schock über diese Erkenntnis, dass die Aufenthaltsgenehmigung quasi zurückgezogen wird oder nicht verlängert wird, das bedeutet dann auch, dass das Verbannen aus dem Bild bei ihrer Hauptfigur, da wird sie zum Geist. Ne? Also sie ist nicht mehr da. Wir sehen nur noch die eine Welt, ja, und sie ist nicht mehr Teil dieser Welt.
Ja, und wir hören auch nur noch die eine Welt. Das ist auch sehr wichtig. Also der akustische Raum ist da auch sehr wichtig. Das klingt, glaube ich, wenn man es jetzt so erzählt, wie ein Kunstgriff oder so. Aber letztendlich, ich sehe darin auch keinen Trick oder keinen Kunstgriff in dem Sinne, sondern ich sehe darin einfach die vom Staat gesetzte Perspektive sehr ernst zu nehmen. Wenn der Staat sagt, du darfst nicht mehr hier sein, dann kann sie nicht mehr im Bild sein. Wenn der Staat sagt, du hast hier keine Stimme mehr, weil du gar nicht da sein darfst, dann hat sie keine Stimme. Wir nehmen also praktisch die Auswirkungen dieser Aufenthaltsgenehmigungsentzugs einfach sehr, sehr ernst. Wir nehmen ihn fast wörtlich, um die Grenzen, die wir sonst im Gespräch oder im Zusammensein oft eher verschleiern, wirklich klar zu markieren, um dann zu sehen, was fehlt und wie kann mit diesem Mangel umgegangen werden? Inwieweit verstehen wir die Situation dadurch besser? Genau, also wir haben praktisch den Bildausschnitt verrückt im zweiten Teil, sodass sie nicht mehr zu sehen ist. Und wir haben den Ton weggenommen, sodass man sie auch nicht mehr hört. Man merkt immer noch ihre Anwesenheit, weil die Personen natürlich auf sie reagieren. Aus einem Dialog in einem gemeinsam geteilten sozialen Raum wird ein reiner Monolog. Auch das ist ein Kennzeichen der Frage, wie werden Sichtbarkeiten, Hörbarkeiten neu verteilt durch diese staatliche Entscheidung. Und das versuchen wir im Film zu reflektieren mit den uns gegebenen Mitteln. Vielleicht zu der Frage davor nochmal, dem Übergang zwischen dem Dokumentarischen und dem ins Fiktionale. Für uns, als wir den Film gedreht haben, war ja das Besondere, dass sich die Protagonistin selber eigentlich im Zustand dieses zweiten Teils befand. Und somit das Drehen des ersten Teils, der so normal wirkt für uns. Sie fährt durch die Stadt im Bus, sie hat eine Wohnung, sie arbeitet. Das war die größte Fiktion von allen. Weil genau dieses Leben hatte sie irgendwann mal, aber hatte sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und das ist, finde ich, jedes Mal wieder merkwürdig für mich selber auch zu sehen, dass der Teil, der am normalsten wirkt im Film, am Anfang eigentlich der fiktionalste von allen ist.
Aber hinzu kommt ja noch ein recht komplexes Identitätsspiel, was ja später im Film der Sora quasi geschenkt wird. In dem Moment, wo sie alles verliert, bekommt sie aber Zugang zur Wohnung. Es ist nicht ihre Wohnung, ja. Aber es beginnt dann für sie, hatte ich jedenfalls den Eindruck, ein Spiel, wo sie quasi andere Leben, naja, wie kann man das beschreiben? Imitiert, annimmt, performt?
Ja, performt finde ich gar nicht so schlecht. Imitiert würde ich nicht sagen. Sie imaginiert sich hinein, sie eignet sie sich an. Es ist eine Wiederaneignung auch der eigenen Präsenz im Film. Denn sie taucht auf einmal wie aus dem Nichts wieder auf, nur alle anderen sind weg. Und wir sehen sozusagen nur noch ihre Perspektive. Und jetzt fängt sie an, so würde ich das versuchen zu beschreiben, mit den Limitierungen, die wir vorher etabliert haben, zu spielen. Das heißt, auch sie spricht mit Menschen zum Beispiel außerhalb des Bildes. Und das Interessante ist, dass sie das in keiner Weise selber irritierend findet. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ihr zuschauen, wie sie langsam verrückt wird oder sowas. Nein, sie nutzt diese Limitierung und wendet sie letztendlich gegen den Zuschauer, könnte man sagen. Also das ist jetzt sehr hart gesagt, aber sie spielt damit auf einen, sie integriert es in ihr Leben oder die Imagination ihres Lebens, in ihre, sie nutzt die Fiktion als Mittel, um sich zu wehren, als ein Mittel des Widerstands. Und wir als ZuschauerInnen sind extrem verunsichert, weil wir uns die ganze Zeit neu justieren müssen und immer wieder überlegen müssen, Moment mal, also ist sie jetzt wirklich, kann denn das stimmen? Aber sie manövriert da so durch, ohne dass sie dadurch in irgendeiner Form irritiert wird. Das heißt, sie nutzt die Fiktion und lotet aus, welche Möglichkeiten das der Widerständigkeit und der Imagination diese Fiktion ihr liefern.
Sie wird ja auch handeln. Ne? Also sie wird ja zum handelnden Objekt. Ja. Ich meine, es ist ja sehr prägend auch, dass das Röntgenbild den Film beginnt. Das Röntgenbild ist ja auch etwas sehr Kaltes, Kühles, Medizinisches, was betrachtet wird. Es ist nur da, damit man es betrachtet. Und später gibt es ja im Film auch die Szene, wo dieses Röntgenbild ja quasi auch noch debattiert wird. Doch der Mensch ist nicht da, über den debattiert wird.
Ja, das ist super beobachtet. Also es ist nur da, um betrachtet zu werden. Und es gibt ein Sprechen über an einem bestimmten Punkt. Und in diesem dritten Teil, zumindest wünsche ich mir, dass es so funktioniert, und wir haben mit ihr in dieser Weise auch diese Szenen besprochen, ist sie diejenige, die die Fäden in der Hand hat. Sie erarbeitet sich ein Narrativ, eine Dramaturgie, und wir als Zuschauerin haben das Problem, dass wir der irgendwie folgen müssen. Und das gelingt uns auch nicht immer. Da gibt es viele Leerstellen und sie spielt damit. Und wir müssen damit leben, dass wir diese Entscheidung nicht in ihrer Gänze nachvollziehen können, weil uns Dinge fehlen, weil wir eben immer nur einen limitierten Ausschnitt sehen. Bis hin zum Schluss, wo sie tatsächlich eine Entscheidung trifft.